Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich freue mich, diese Woche wieder mit dir auszutauschen. Wir haben ja ein paar doch wieder spannende Neuigkeiten, also wieder mal eine kleine Update-Folge, würde ich vorschlagen. Und wir können ja mal starten mit einer kleinen Referenz auf die letzte Folge. Unser Lieblingsbetriebsprüfer hat uns geschrieben, ja, Michael, vielen Dank für deinen Input. Wir haben ja letzte Folge über die Genossenschaften gesprochen und warum die kein Steuersparmodell sind. Und Michael hat nochmal angeregt, dass aus seiner Erfahrung auch solche oder ähnliche Gestaltungen mit Vereinen gewählt wurden. Da hatte er wohl schon Fälle auf dem Tisch, also ein ähnliches Problem, ja, und wahrscheinlich auch dieselbe Lösung. Es funktioniert halt nicht, über einen Verein Privatausgaben von der Steuer abzuziehen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, genauso wie Michael das sieht. Das teilen wir natürlich auch die Meinung. Und er hat noch angemerkt, dass auf unsere Frage hin, warum denn da keine Strafverfahren laufen, ja, sagt er halt, naja, da gibt es dann schon immer mal wieder Ermittlungen und Verfahren, aber in seinem Fall oder Fällen, das weiß ich jetzt nicht, ob es um einen oder mehreren ging, setzen sich dann die Betroffenen auch mal schnell ins Ausland ab, ja. Sieht man ja bei Social Media auch immer mal wieder, dass dann plötzlich die Influencer, die Pleite-Influencer in Dubai sind, ja. Das scheint
Absolut.
also ein Problem zu sein, ja. Weil da fand ich interessant, das habe ich auch schon mal bei LinkedIn gepostet, da gibt es so ein Verwaltungsgerichtsurteil, da hat jemand geklagt, weil das, der hatte also auch Steuerschulden und es ging wohl nur in Anführungsstrichen um 20.000 Euro, also eigentlich keine große Summe. Und die Behörden hatten ihm daraufhin den Reisepass entzogen oder zumindest nicht verlängert, sodass er dann natürlich sehr eingeschränkt war, da in Dubai irgendwo anders hinzureisen mit dem nicht mehr gültigen Reisepass. Und das hat ihn natürlich sehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit, wo man natürlich jetzt sagen kann, oh, ist das nicht ganz schön hart, so eine Maßnahme da, nur weil man mal 20.000 Euro Steuerschulden hat und das Land verlassen hat, den Reisepass einzuschränken. Aber wenn man so sieht, wie schnell sich da vielleicht auch säumige Steuerzahler den Sanktionen entziehen, ist das vielleicht doch ein ganz probates Mittel, oder? Wobei es sicherlich im Einzelfall auch krass ist, ja, wenn einen das trifft.
Ja, also da ist es dann kein Spaß mehr, wenn der Reisepass mal weg ist, ja.
Ja gut, also Michael, vielen Dank für deine Anmerkung. Und wenn wir wirklich die Genossenschaft gründen, ja, und unseren Podcast hier zur Genossenschaft umwandeln, dann bitten wir dich natürlich, Fördermitglied zu werden. So viel steht fest. Aber warten wir mal ab, ob es soweit kommt.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Michael. Ja, das ist natürlich immer ganz cool, wenn man da auch Einblick dann aus den Finanzämtern hat, was da aktuell so läuft und das auch ja differenziert dargelegt bekommt. Also auch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank. Nicht nur beim Finanzamt ist diese Woche viel passiert, sondern auch ja im Bundesrat. Ja, das Gesetz zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands, auch umgangssprachlich Investitionsbooster genannt, ja, hat den Bundesrat passiert, wird jetzt verkündet und ist im Prinzip in der vom Bundestag verabschiedeten Form, ja, verabschiedet worden. Da gibt es eine Mini-Änderung, 100-Euro-Stundensatz bei der Forschungszulage für Einzelunternehmer. Der war bisher bei 70 Euro, aber sonst ist eigentlich alles, was wir hier auch schon diskutiert haben, durchgegangen. Soll ich vielleicht noch mal einmal im Schnelldurchlauf durch das beschlossene Gesetz durch, Christian? Also, es gibt eine degressive AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter. Da kommt auch so der Name vom Gesetz her, Investitionsbooster, 30% Abschreibung im ersten Jahr und dann eben maximal der dreifache lineare Satz und dann in den Jahren 26, 27 dann auch nochmal 30% degressive Abschreibung gilt für alle Anschaffungen eben von beweglichen Wirtschaftsgütern zwischen dem 1.7.2025 und dem 31.12.2027. Ja, man spart sich also schneller Steuern und hat dann eine gegebenenfalls bessere Liquidität. Aber klar, man kann natürlich nur 100% abschreiben von so einem Wirtschaftsgut. Also jetzt nicht irgendwie 100, was weiß ich, 30%, sondern am Ende
Das wäre doch mal
schreibt.
ein Investitionsbooster.
Das wär mal wirklich ein Investitionsbooster. Und da hat mich auch eine Frage bei Instagram erreicht. Hab da über das Thema mal ein Video gemacht und dann hat der Follower sich bedankt und hat gesagt, ja, verstehe das soweit, aber was er nicht so versteht, dass das einen gleichen Liquiditätseffekt hat, weil ja, man hat dann am zurück. Was man natürlich machen könnte, ist auch die Vorauszahlung herabsetzen auf das voraussichtliche zu versteuernde Einkommen. Aber der Grundgedanke ist schon richtig, nur weil es jetzt irgendwie diesen Investitionsbooster gibt. Ja, hat man jetzt da nicht automatisch sofort mehr Geld, sondern muss es natürlich dann auch noch mit dem Finanzamt klären, im Regelfall über die Steuererklärung oder eben über so einen Herabsetzungsantrag auf die Steuervorauszahlung. Aber Investitionsbooster ist schon sehr, aus meiner Sicht, marketinglastig. Oder was meinst du dazu?
Mhm. Naja, also ich habe das gesehen, ich glaube auch bei deinen Videos, so einige haben ja doch Rückfragen gestellt, wie das denn jetzt mit den E-Autos ist. Ja, kann man auch als Freiberufler sich das E-Auto jetzt kaufen? Also da gibt es schon so ein paar Fragen. Ich merke das auch, dass die eine oder andere Rückfrage in diese Richtung kommt. Also ich glaube schon, dass die Aufmerksamkeit auf ein neues Auto für einen Wagen schon irgendwo lenkt jetzt, oder?
Absolut. Ich meine, da muss man noch erwähnen, dass diese 30% degressive AFA und diese 75% Sonderabschreibung für Elektroautos nicht kombiniert werden können. Also man kann jetzt nicht die 75% Sonderabschreibung für neue Elektrofahrzeuge im Anschaffungsjahr nutzen und dann nochmal zusätzlich irgendwie 30%. Ist irgendwie auch logisch, aber man kann natürlich für neue, reine Elektrofirmenfahrzeuge, die man sich anschafft, da auch nochmal, manchmal vergisst man auch so Sachen zu erwähnen, also Leasing ist keine Anschaffung. Ja. Also wirklich ins Betriebsvermögen nehmen, ob man dann das bar kauft oder finanziert, ist jetzt da mal hingestellt, aber kein Leasing. Aber wenn man es eben wirklich kauft, anschafft, dann kann man eben im Anschaffungsjahr 75%, im zweiten Jahr noch 10% und dann geht es im dritten bis sechsten Jahr schon stark runter, 5%, 3% und 2%. Also man kann insgesamt auch hier bei den Elektrofahrzeugen nur maximal eben den gesamten Betrag 100% der Anschaffungskosten dann abschreiben und das gilt für reine neue elektrische Fahrzeuge ab dem 1.7.2025 angeschafft, im Regelfall Lieferzeitpunkt. Also selbst wenn man jetzt irgendwie im Juni bestellt hat, das wird irgendwie übermorgen geliefert, dann zählt es auch noch als neu angeschafft ab dem 1.7.2025 rein.
Ja, die Frage hatte ich auch oft. Hätte man schon im Juni bestellen dürfen und dann hast du ja ein paar Wochen, vielleicht Monate Lieferzeit. Da haben dann sogar Autohäuser den Mandanten gesagt, nee, bestellen Sie jetzt lieber nicht. Bestellen Sie lieber erst im Juli, dann kriegen Sie auch die Sonderabschreibung, was natürlich Quatsch ist. Also du hättest auch schon im Juni bestellen dürfen, das Auto. Entscheidend ist ja, wann ist der Lieferzeitpunkt? Wann wird dir das Auto zur Verfügung gestellt? Wann geht der Gefahrenübergang auf dich über? Ja,
es wundert mich, dass noch kein Autohaus angefragt hat für das Podcast-Sponsoring zu dem Thema. Aber gut.
Ja, letztens hat hier jemand einfach von BMW die Klinken geputzt bei uns im Büro, ja, und hat einfach geklopft, hat gesagt, sie wären von BMW, ob wir mal über unsere Dienstwagen sprechen wollen. Da habe ich auch so gedacht, Mensch, also entweder ist man als Steuerberater so eine interessante Zielgruppe oder BMW hat es jetzt also wirklich nötig, wobei es war natürlich ein Autohaus, ja, aber
naja. Wir sind offen für Podcast-Sponsoring von großen deutschen Autoherstellern. Ja.
Also können wir dann doch das Auto von der Steuer absetzen, wenn wir den Firmenwagen über den Podcast gesponsert bekommen. Das würde mir gut gefallen.
Es gibt dann auch noch eine schöne Neuerung bei den rein Elektrodienstfahrzeugen, nämlich die Bruttolistenpreisgrenze steigt von derzeit 70.000 Euro auf 100.000 Euro durch das neue Gesetz. Gilt auch wiederum für Fahrzeuge, die ab dem 1. Juli 2025 angeschafft werden. Und dann kann man eben relativ kostengünstig, also bei 100.000 Euro beispielsweise Bruttolistenpreis, dann muss man 250 Euro versteuern. Ja, das ist ja im Prinzip auch nichts bei einem, sagen wir mal, wenn du alles mit reinrechnest, irgendwie, keine Ahnung, 40% muss davon versteuert werden, dann sind wir da bei 100 Euro Steuerbelastung plus vielleicht noch Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, die Versteuerung dann, aber das ist schon ganz, ganz angenehm, wenn man bei 100.000 Euro Firmen wegen dann nur 0,25% dann versteuern muss.
Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gebe mich natürlich mit diesen Änderungen nicht zufrieden, oder?
Wieso machst du Fahrt?
Da muss Ja, nee, ich meine, da muss noch mehr kommen, oder? Jetzt so,
so.
Steuertechnisch, ja, oder? Was, das reicht ja nicht, um jetzt.
Ja, lass uns noch mal kurz das alles fertig machen, bevor wir hier schon wieder das Motzen
anfangen. Da kommt noch was. Habe ich was übersehen? Okay, dann.
Ja, Körperschaftssteuersatz wurde auch noch in diesem Gesetz gesenkt. Allerdings ja erst ab 2028, also nachdem praktisch diese 30% degressive AFA da ausgelaufen ist, senkt man dann stufenweise um jeweils 1 Prozentpunkt ab dem Jahr 2028 den Körperschaftssteuersatz und dann sind wir dann im Jahr 2032, nachdem wir den dann 5 Prozentpunkte gesenkt bekommen haben, bei 10%. Das ist natürlich ganz nett für GmbHs und natürlich auch für vermögensverwaltende GmbHs. Wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann 2032 den Soli dann auch nicht mehr. Dann hat man vielleicht wirklich eine effektive Steuerbelastung bei vermögensverwaltenden, da musst du schon lachen, bei vermögensverwaltenden GmbHs ja, von 10%. Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen, Christian.
Ja, da glaube ich, also man kann dran glauben, aber mehr als glauben ist es dann, glaube ich, nicht. So schnell steht die FDP nicht wieder auf aus dem Boden, glaube ich.
Wer weiß, ob die jemals wieder aufsteht. Ja. Genau, dann noch Tesorierungssteuersatz wird gesenkt, ja, für nicht genommene Gewinne bei Personengesellschaften. Ja, da wird auch schrittweise gesenkt bis 2027, 28,25, dann 2028, 2029, 27% und dann geht es bis 2032 dann auf 25% runter. Das ist eigentlich ganz nett. Ich meine, das war ja schon immer das Ansinnen, dass, sagen wir mal, die Besteuerung von Einzelunternehmen, Personengesellschaften und auf der anderen Seite Kapitalgesellschaften angeglichen werden. Ja, das hat sogar Friedrich Merz schon neben mir auf der Bühne erwähnt. Geht jetzt so in Tippelschritten voran, aber man will wo langfristig da nicht mehr irgendwie so zwei separate Steuersysteme, aber insbesondere auch ja, mit den ganzen Besonderheiten, Gewerbesteuer etc. pp. Wird das vermutlich noch ein bisschen dauern, deswegen senken wir jetzt mal diesen Tesorierungssteuersatz.
Aber ich habe die Frage bekommen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, manche haben mich verwundert angeschrieben und gesagt, soll das wirklich stimmen? Also haben die das jetzt beschlossen mit der Senkung des Körperschaftssteuersatzes, ja? Also das ist offensichtlich bei manchen Unternehmern kaum zu glauben, dass man tatsächlich den Steuersatz senkt für Unternehmen. Aber wir können es ja jetzt hier nochmal ganz dick unterstreichen und aussprechen. Es ist beschlossen, also das Gesetz ist jetzt durch, ja. Und es wird 2028 so kommen, solange jetzt nicht die Regierung zusammenfällt und wieder was ganz Neues beschlossen wird. Aber das ist jetzt tatsächlich so, dass es ins Gesetz umgesetzt wurde.
Absolut. Andererseits, ja, es geht langsam voran, eben dann bis ins Jahr 2032 und da kann natürlich die Gesetzgebung, wir haben ja das Jahr 2025 aktuell, noch einiges bewegen, gerade wenn eine neue Regierung an die Macht kommt. Also ob da wirklich das dann so geplant bis 2032 auf 10% runtergesenkt wird, planmäßig. Also es ist, glaube ich, also es ist beschlossen, also es ist wahrscheinlich, aber aus meiner Sicht jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass das vielleicht nochmal von einer anderen Regierung geändert wird, ja, die vielleicht sagt, okay, wir hätten da gerne andere Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften, aber man muss darf ja nicht nur meckern, es ist die größte Steuerentlastung der Unternehmenssteuergeschichte seit 15 Jahren, ja, also das muss man auch mal anerkennen und auch im Rekordtempo, ja, ich habe gestern das Sommerinterview mit Friedrich Merz gesehen bei der ARD. Da wurde erstmal die Hälfte der Zeit auf der gescheiterten Richterwahl fürs Bundesverfassungsgericht rumgehackt. Aber man muss auch mal schon sagen, dass natürlich jetzt schon große Schritte bei der Unternehmensbesteuerung noch vor der Sommerpause im Bundesrat dann beschlossen worden sind. Das muss man schon mal löblich erwähnen, dass da schon einiges jetzt unter anderem eben diese Körperschaftssteuersenkung da durchgegangen ist und das noch vor der Sommerpause. Man sollte ja nicht nur meckern immer, ja. Dann Forschungsförderung. Da gibt es auch eine Änderung. Ja, da haben wir ja schon mal eine komplette Folge gemacht. Deswegen kürzen wir das mal ein bisschen ab. Da wird die Bemessungsgrundlage auf 12 Millionen erhöht ab 2026. Und es gibt auch nochmal eine zusätzliche Pauschale für Gemein- und Betriebskosten in Höhe von 20% der übrigen förderfähigen Aufwendungen. Mehr Unternehmen können jetzt so eine steuerfreie Forschungszulage erhalten. Was natürlich jetzt auch noch ist, diese Erhöhung, das ist eigentlich auch was Positives, hat mich auch gewundert. Das war die einzige Änderung in diesem Gesetz. Hier hat man dann nochmal vom Bundesrat diese Ausführung angeschaut. Und da war die einzige Änderung, dass man eben jetzt nicht 70 Euro pro Arbeitsstunde so als Pauschale für so einen fiktiven Unternehmerlohn von einem Einzelunternehmer ansetzt, sondern 100 Euro. Das ist, sagen wir mal, eine positive Änderung. Hat mich gewundert, dass die Änderung so kam, und hat mich auch gewundert, dass sonst nichts geändert wurde. Das ist relativ geräuschlos. Ja, ich meine, Friedrich Merz hat sich dann auch vor den Bundesrat nochmal gestellt, bevor die Sitzung losging, war da vor Ort. Er hat eine Rede gehalten. Ich glaube, da wurden schon alle getrimmt, da sie dann doch mal mehr oder minder unverändert diesen ganzen Gesetzesvorhaben zustimmen. Das mal so in a nutshell nochmal, was ist da eigentlich bei dem Investitionsbooster beschlossen worden? Was nicht so beschlossen wurde, ja, da sind zwar Maßnahmen geplant, sind Steuerentlastungen für Nicht-Unternehmer, Unternehmerinnen, sondern halt für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Da ist aktuell wenig geplant. Gestern im Sommerinterview hat Friedrich Merz gemeint, sie gehen an die Sozialversicherungsbeiträge dran. Da wird jetzt mehr oder weniger durchgearbeitet, hat er gemeint, in der Sommerpause, und dann im Herbst soll ein Konzept präsentiert werden, was praktisch die Sozialversicherungssysteme reformiert. Aber was da genau kommen soll, da hat er sich nicht in die Karten blicken lassen. Und ein paar andere Sachen sind ja auch noch offen. Ich erinnere mich an die Überstundenzuschläge, ja, die steuerfrei werden sollen. Da haben jetzt die Grünen eine Anfrage gestellt. Das sieht zumindest mal so aus, wenn das kommt. Wie gesagt, Gesetz gibt es noch keins in dem Bereich, aber wenn das kommen soll, dann hat die Bundesregierung schon mal gesagt, nur die Überstundenzuschläge steuerfrei und nicht sozialversicherungsfrei. Also Arbeitgeberbeiträge zu Überstundenzuschläge werden weiterhin fällig werden.
Die schönen Gestaltungsmodelle, die ich schon mir ausgedacht habe, alle jetzt von Vollzeit in Teilzeit wechseln zu lassen, um dann die steuerfreien Überstunden zu vereinnahmen.
Ja, dann Aktivrente. Aktivrente ist noch ein Thema gewesen jetzt, aber auch noch nichts beschlossen. Aber das Handelsblatt hat mal drüber geschrieben, dass das jetzt kommen soll, ja, und während der Sommerpause nochmal Sachen besprochen werden. Hast du da mehr Infos?
Ja, also da schrieb man im Handelsblatt, aus Koalitionskreisen hat man erfahren, dass das jetzt eben auch wieder im Herbst oder über die Sommerpause hinweg weiter diskutiert werden soll. Da geht es ja um die 2.000 Euro, die man steuerfrei monatlich, also insgesamt 24.000 Euro pro Jahr, dann zusätzlich zum Grundfreibetrag steuerfrei vereinnahmen kann. Und das ist natürlich schon, also ganz schön viel, ja, und soll eben für alle gelten, die in der im Rentenbezug dann sind. Und sie gilt eben für Angestellte, Selbstständige, Land- und Forstwirte gleichermaßen gelten. Ist ja auch mal ganz gut, dass die Selbstständigen oder Gewerbetreibenden hier nicht außen vor gelassen werden, wie es zum Beispiel bei der Inflationsausgleichsprämie sonst der Fall war. Also wenn man dann auch als Rentner weiterhin selbstständig sein darf, also darf man ja, ne, ist vielleicht auch für viele erforderlich, weil sie eben nicht viel vorgesorgt haben, kann man eben hier diesen, könnte man diesen zusätzlichen Freibetrag bekommen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also die andere Variante wäre natürlich einfach, das Renteneintrittsalter nach oben zu setzen, von den 67 Jahren nach oben. Aber ich glaube, das ist sicherlich kaum durchzusetzen.
Ja, dann macht man es halt so. Da macht man sich unbeliebt bei der Hauptwählergruppe. Aber ich bin mal echt gespannt, was da präsentiert wird. Ich habe so, also ist immer schwer, sowas zu deuten, aber aus diesem Sommerinterview gestern habe ich gedacht, da könnten schon à la Agenda 2010 damals von Gerhard Schröder, jetzt vom neuen Bundeskanzler, wirklich noch richtig mal Einschnitte kommen, weil er hat auch irgendwie sowas erwähnt wie, da werden sich manche gar nicht freuen und so. Also es könnte sein, dass jetzt da schon mal nochmal die Axt an manchen Sachen angelegt wird. Naja, aber ja, wie gesagt.
Bisher ist ja Friedrich Merz für Überraschungen gut. Also da hat er die eine oder andere, wie würde Annalena Baerbock sagen, 360-Grad-Wendung schon vollzogen, ja.
Ja, also da möchte ich mal an unsere Podcast-Kollegen von Gemischtes Hack, die starten ja immer mit so einem Deutschrap-Zitat und es gibt jetzt ein neues Deutschrap-Zitat von SSIO, der irgendwie gesagt hat,
wer ist das?
SSIO ist ein mit wahrscheinlich der erfolgreichste Rapper aktuell in Deutschland. Da bist du raus, Christian.
Kennen, okay.
Das ist Allgemeinwissen und der hat irgendwie, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz wortwörtlich zusammen, aber der macht so, also eher so Comedy-Rap, so würde ich jetzt mal sagen, wenn man das so sagen kann, oder lustige Zeilen. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, ich habe Tombone, das ist wahrscheinlich irgendwie von Universal oder Sony oder wem auch immer, so ein A&R. Und da hat er gemeint, ich habe irgendwie Tombone versprochen, ich mache eine Platte über Liebe, Schmerz, aber ich habe nur gelogen, so wie Friedrich Merz. Das fand
das ist
ich
ja
sehr,
Rhyme, ja.
Fand ich sehr witzig. Andererseits muss man natürlich auch fairerweise sagen, wenn man so die ganzen Wahlkampfsachen, Schuldenbremse und Co. dann so sieht. Jetzt Stromsteuer, auch noch ein Punkt, ja, das wäre eine Entlastung. Da hat jetzt, habe ich gesehen, der Bundesrat hat sogar gefordert, ja, dass man weniger Steuereinnahmen möchte. Die haben gesagt, man soll die Stromsteuer für alle senken. Also damit hat man auch gerechnet gehabt, dass die Stromsteuer nicht nur für irgendwie Industrie und Land- und Forstwirtschaft gesenkt wird, sondern für alle. Und wenn sogar der Bundesrat sich mal für eine Steuersenkung einsetzt, also es sind schon ein paar Sachen. Also ich würde Friedrich Merz nicht zutrauen, dass da ein ordentlicher Klopper kommt bei den Sozialversicherungen. Vielleicht ist auch sein Ziel, irgendwie nur eine Amtszeit zu machen und sagt, ich bin eh schon irgendwie alt genug, jetzt können wir auch an die Rentner ran. Das wäre auf jeden Fall mal wegweisend. Ne? Aber jetzt warten wir mal ab, jetzt kommt erstmal die Sommerpause.
Muss er erstmal an dem Söder vorbei, um das Thema anzugehen, aber keine Ahnung, wir sind ja nicht so die Politikexperten, ja. Ich habe noch was Spannendes gelesen in diesem Zusammenhang, dass Deutschland auch bei den arbeitenden Senioren unterdurchschnittlich ist, ja. In Deutschland arbeiten nur 7% der deutschen Frauen und 12% der Männer, wenn sie über 65 Jahre alt sind. Das ist wohl international im Vergleich unterdurchschnittlich. In Schweden liegt es zum Beispiel bei 16% und 25%, in Südkorea sogar bei 30% bzw. 47% bei den Männern. Die arbeiten auch, wenn sie schon über 65 Jahre alt sind. Auch krass, oder? Also, oder ich meine, eigentlich ist es ja gut, wenn man noch weiter arbeiten kann und will. Ist halt die Frage, muss man, ja. Aber gut, ich habe jetzt hier so einen Job, wo ich den ganzen Tag rumsitze und mit meinem Kopf arbeite. Für mich ist das, glaube ich, nicht schwer. Ich fände es traurig, schon mit 67 aufhören müssen zu arbeiten. Aber es gibt sicherlich viele, die es kaum erwarten können, das Alter zu erreichen und nicht mehr arbeiten zu müssen. Da muss man sicherlich
wenn du
ein bisschen abwägen.
Auf dem Dach bist oder Fliesenleger oder so. Da, ich glaube, das muss man da schon differenzieren.
Aber das ist ja was man im System berücksichtigen könnte, ja, ob man jetzt vielleicht einen akademischen Laufbahn hat oder nicht, aber keine Ahnung.
Das hat halt wieder die Frage, klagt dann jemand, weil es natürlich auch wahrscheinlich genug gibt, die natürlich dann auch froh sind, wenn sie mit 67 in Rente dürfen und einen Bürojob haben. Also ich glaube, das könnte da echt schwer werden. Aber jetzt schauen wir mal, was kommt. Und ob vielleicht auch dann die Überstundenzuschläge kommen. Ich habe es ja schon angedeutet, sozialversicherungsfrei werden die nicht. Und dann ist es ja auch so semi-interessant, weil es geht ja um Überstundenzuschläge. Da muss man erstmal Überstundenzuschläge zahlen und dann sind sie nur in Anführungszeichen steuerfrei und nicht sozialversicherungsfrei. Und das dann bei Vollzeitarbeit und die Bundesregierung hat auch gemeint, sie muss erstmal nochmal bei Teilzeitarbeitenden prüfen, ob das irgendwie diskriminierend ist und so weiter und so fort, wenn man das nur bei Vollzeitarbeitenden macht. Also ich bin mal gespannt, wie das kommt und auch wann das kommt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Das würde ja dann bedeuten, normalerweise ist der Stundenlohn, den man vereinbart hat, keine Ahnung, bei 15 € die Stunde. Und dann sagt man eben, hey, wenn du auch sonntags hier für mich arbeitest oder einfach Überstunden machst, sonntags ist ja Quatsch, es geht ja um Überstunden, wenn du dann eben statt den vereinbarten 40 Stunden zu 15 Euro für mich noch eine 42., 43. Stunde arbeitest und da zahle ich dir dann statt 15,20 Euro, dann wäre es ja so, dass nur die 5 Euro Differenz, ja, so verstehe ich dich richtig, dann überhaupt steuerfrei wäre und die ganz normalen 15 Euro wären steuerpflichtig, so wie das jetzt zumindest geplant ist.
Ja, ja,
nach dem, was du sagst, ja. Das wäre natürlich dann wirklich nicht so sexy, wie man das vielleicht erwartet hätte.
Ja, jetzt warten wir mal, vielleicht kommt da noch was. Bei der Ausweitung ist ja auch geplant, eine Prämie, steuerfreie Prämie, bei der Ausweitung von Teilzeit auf Vollzeit, ja, vielleicht motiviert es auch den einen oder anderen, da vielleicht dann von einer Teilzeitstelle dann auch eine Vollzeitstelle zu wechseln, je nachdem, wie das ausgestaltet wird.
Da habe ich gelesen, jetzt zumindest hier Handelsblatt schreibt, das könnte so ausgestaltet werden, wenn man von einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 24, also man muss mindestens sich für 2 Jahre verpflichten oder wie auch immer das dann geregelt ist, die Arbeitszeit zu erhöhen, da würde man dann einen Betrag von 225 Euro je Stunde, die man wohl mit der wöchentlichen Arbeitszeit nach oben geht, maximal Höchstbetrag von 4.500 Euro, wahrscheinlich im Monat, würde ich vermuten, ist das dann, ja, einfach mehr Gehalt bekommt. Genau, das, also wenn man 20 Stunden wöchentlich die Arbeitszeit erhöht, bekommt man pro Stunde 225 Euro. Das bei 20 Stunden wären das 4.500 Euro monatlich.
Also ich würde mal eher sagen,
steuerfrei wären.
Ich würde eher mal sagen, einmalig. Also eine maximale, einmalige Prämie von 4.500 Euro steuerfrei, okay. Weil das wäre ja Wahnsinn, wenn man dann irgendwie 4.500 Euro an einer Vollzeitkraft steuerfrei hat. Da würden ja die natürlich sagen, die bis zu 4.500 Euro normal verdienen, Vollzeit. Habt ihr sie noch alle? Also ich gehe mal davon aus, dass es eine einmalige steuerfreie Prämienzahlung ist.
Das heißt, das würde dann so laufen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer setzen sich hin und sagen, hey, hör mal, wieso bist du eigentlich nur in Teilzeit? Ist doch voll blöd, wir brauchen dich mehr. Willst du nicht aufstocken von Teilzeit auf Vollzeit? Und wenn du das machst und dich dazu bereit erklärst, zahle ich dir pro Stunde, die du mehr gehst, 225 Euro. Und wenn du von 20 auf 40 Stunden aufstockst, kriegst du einmalig 4.500 Euro von mir steuerfrei. So wäre dann der Deal.
So habe ich es verstanden, außer man will halt alle zum Vollzeitarbeiten bewegen. Also ich habe einmal, es war witzig, bei der Corona, ich weiß gar nicht, war es November oder Dezember Hilfe oder damals in der Corona-Zeit, das gelesen und dann habe ich gesagt, das kann sich doch nur jemand verschrieben haben. Man kann doch nicht 70% vom Umsatz da irgendwie als Ausfall zahlen, aber kam dann doch, also es ist, wenn jemand wirklich was will, in dem Falle der Staat, ja, ist nichts unmöglich, sage ich mal, gemäß dem Toyota-Spruch, wenn wir wieder bei Autos sind. Also, aber ich glaube, das wird maximal einmalig und maximal eben dann diese 4.500 Euro sein, ne?
Ja, aber denkst du, dass das bringt was, dass viele, wenn ich jetzt mal so an mein Team denke, bestimmt kann, weil wir haben natürlich in der Steuerkanzlei arbeiten ja auch viele Teilzeitkräfte bei uns auch, ja. Ich glaube, so ein bisschen ein Anreiz könnte es schon sein, aber andererseits, das muss ja auch der Arbeitgeber zahlen, ist ja keine Förderung, die man jetzt von außen bekommt. Ja, das zahlt ja nicht der Staat, sondern du zahlst es als Arbeitgeber und musst halt nur nicht versteuern, okay. Aber, und dann ist auch die Frage, ne, du musst dich ja, das soll ja für 2 Jahre gelten, aber was ist dann, dann wird man krank, schwanger, da kannst du ja auch schlecht sicherstellen, dass das dann wirklich aufrechterhalten wird für diesen Zeitraum, ja.
Ja, und am Ende, wenn das mal umrechnet, habe ich es gerade mal durch 24 Monate geteilt, dann sind wir bei einem steuerfreien Betrag von 187,50 Euro, der dann als Steuer und vermutlich dann als abgabenfreie Prämie gezahlt werden kann. Und ob jemand für 187,50 Euro im Monat dann von Teilzeit 20 Stunden auf Vollzeit 40 Stunden wechselt, weiß nicht, ob das so wahnsinniger Motivator ist und dann kommt es natürlich auf die Lebenssituation an, wenn ich natürlich irgendwie, keine Ahnung, beispielsweise noch ein Kleinkind zu Hause habe und muss es vielleicht versorgen, ja, dann ist es eher in der Theorie vielleicht möglich, dann von 20 auf 40 Stunden zu wechseln. Ja, also warten wir mal ab.
Ja, und die Sozialleistung, ne, das ist ja auch so, dass wenn du, glaube ich, wenn du nur Teilzeit gehst, verdienst du natürlich weniger und hast natürlich dann gegebenenfalls mehr Anspruch auf Wohngeld, Aufstocken hier, da, die verschiedensten Sozialleistungen, die es da gibt, die dich dann ja natürlich auch nicht unbedingt ermutigen, aufzustocken mit dem Stunden und damit Gehalt, weil du ja vielleicht die Sozialleistung verlierst. Ja, also bin auch skeptisch, ob das der große Wurf wird, aber andererseits, es kostet wahrscheinlich dann auch nicht so viel Steuern, wenn es nicht so oft genutzt wird und selbst wenn man da einige tausend Leute im Land bewegt, vielleicht ein bisschen mehr zu arbeiten, na, am Ende zahlt es sich ja vielleicht doch langfristig aus. Wäre jetzt so mein Fazit.
Ja, was gibt's sonst noch? Ich glaube, hier Entfernungspauschale soll noch erhöht werden ab dem 1.1.2026.
Wurde auch nochmal erwähnt, dass das ja schon versprochen wurde eigentlich mehrfach, ja. Und jetzt ist es ja so, vielleicht aktuell ist ja die Regelung, wenn man jetzt irgendwo hinfährt zum Arbeiten, kann man ja nur eine Strecke als Fahrtkosten ansetzen und nur so einen pauschalen Betrag von aktuell 30 Cent bis zum 20. Kilometer und dann ab dem 21. 38 Cent. Und das ist natürlich, solange du jetzt nicht läufst, dann hast du natürlich im Zweifel gar keine Kosten oder immer mal ein paar neue Schuhe oder so. Aber wenn du jetzt mit dem Auto fährst, ist das ja viel zu wenig tendenziell. Die Kosten für ein Auto sind ja eigentlich viel höher. Und da will man jetzt dann sagen, okay, du kriegst schon ab dem ersten Kilometer 38 Cent und nicht erst ab dem 21. Und ich glaube, das mit dem 38 Cent ab dem 21. Kilometer, so wie wir es jetzt schon haben, das fällt ja auch irgendwann weg. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann. Das ist ja eigentlich nur eine befristete Regelung, meine ich. Ich glaube, das wird dann sicherlich auch verlängert, vermute ich mal. Ja. Sagen ja auch viele da aus Umweltschutzgründen und so, ist es eigentlich blöd, das zu subventionieren und so ein Privileg für die ganzen Leute, die so stark pendeln und so. Ja, aber ich finde das eigentlich völlig gerechtfertigt, ne? Du sollst halt nur das versteuern, was du tatsächlich an Leistungsfähigkeit dazu gewonnen hast. Und wenn du eben viel fahren musst, um deinem Job nachzugehen, dann musst du das halt zum Abzug bringen können.
Ja, und wenn man im ländlichen Raum wohnt, da will ich mal sehen, ob man für 38 Cent Vollkosten mit seinem einen PKW zur Arbeit kommt. Ja, also da sind wir wahrscheinlich eher irgendwie bei 1 Euro irgendwas pro Entfernungskilometer. Ja, also der Bundessteuerzahler hat da 45 Cent gefordert statt 38 Cent. Ich glaube auch, wenn man jetzt, also man muss ja nur mal in die Werkstatt irgendwie mit dem Auto, wenn man da mal die Werkstattkosten sieht, also da will ich mal sehen, ob man da noch ansatzweise für 30 Cent den Kilometer dann irgendwo hinkommt. Aber gut, wie gesagt, wird jetzt vermutlich zum 1.1.2026 ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent erhöht. Ja, was war denn noch so geplant? Ich glaube, so die Senkung von der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen, wie sie im Koalitionsvertrag geplant ist, die wird erstmal auf sich warten lassen. Da habe ich ja schon mal prophezeit, ob das dann wirklich kommt. Es ist ja im Koalitionsvertrag schon geplant, dass es zur Mitte der Legislaturperiode irgendwie kommen soll. Also so 2027 vermutlich, dann zum 1.1. Ob das dann kommen wird, ja, warten wir mal ab, sage ich mal. Unter Finanzierungsvorgaben.
Also du denkst, in 2026 wird sich da nichts mehr tun?
Ja, also ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt nach der Sommerpause erstmal kommt. Weil es ist natürlich auch schon so, das hat natürlich Friedrich Merz auch gestern im Sommerinterview ordentlich angesprochen. Wenn ich jetzt wirklich kleinere Einkommen entlasten möchte und da an der Lohnsteuer drehe, ja, also selbst wenn ich 3.000 Euro brutto verdiene, was jetzt nicht schlecht ist, dann habe ich irgendwie eine Steuerbelastung von nur etwa 10%. Also der Großteil der Abzüge, ja, so etwa 700 Euro, ja, sind ja Sozialabgaben. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie entlastet man? Entlastet man dann sinnvoll über eben so diese geplante Senkung der Einkommensteuer oder entlastet man eben über eine Änderung der Sozialversicherungsbeiträge? Da bin ich mal gespannt, was kommt, weil so viel Planung, was die Sozialversicherungsbeiträge angeht, ist im Koalitionsvertrag nicht drin. Friedrich Merz hat auch mal gemeint, so ein komplettes Konzept haben sie nicht. Das soll jetzt eben über die Sommerpause erarbeitet werden. Ich bin mal gespannt, was kommt und ob man dann noch die Senkung, die massive, wie es geheißen hat, im Koalitionsvertrag oder spürbare Entlastung dieser mittleren und kleinen Einkommen dann sehen wird 2027, ja.
Ja, und die Umsatzsteuer in der Gastronomie, ne, die soll ja auch ab nächsten Jahr kommen, da müsste man ja auch nochmal drüber sprechen und das Gesetzgebungsverfahren in Gang setzen,
ja,
oder?
Da hat die Fraktion Bündnis 90 die Grünen eine Anfrage gestellt und da hat es dann geheißen, es wird noch beraten, ne? Da ist man sich wohl innerhalb der Bundesregierung noch nicht so einig. Ja, genau wie vermutlich bei manch anderen Geschichten. Klar, wenn ich natürlich Steuerentlastungen mache. Ich meine, bei Alleinerziehenden waren auch noch Pläne und beim Kindergeld und Kinderfreibetrag. Aber es muss natürlich alles finanziert werden.
Ja, wie sieht's denn eigentlich jetzt aus mit den Steuern, Fabian, in ganz Deutschland?
Ja, wenn man den Bund der Steuerzahler trauen soll, nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob der Steuerzahler-Gedenktag jemals später war. Da war dieses Jahr erst am 13. Juli. Das ist ja so eine Berechnung vom Bund der Steuerzahler. Die berechnet, wann so ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt all seine Steuern- und Pflichtabgaben abgeführt hat. Das war jetzt vergangenen Sonntag um 0.49 Uhr soweit, also weit in den Juli hinein. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, bei dieser Berechnung werden alle Sozialabgaben mit einberechnet, auch die des Arbeitgebers und natürlich auch sagen wir, Pflichtabgaben, wie jetzt der Rundfunkbeitrag, der Bund der Steuerzahler nennt das quasi Steuer.
Die Berechnung sagen ja, da kriegst du eine Leistung für den Rundfunkbeitrag. Zur Sommerinterview beweist das ja.
Ja, das stimmt. Also ich bin gar kein Freund von jetzt hier öffentlich-rechtlichen schlecht machen, aber eine Sache würde ich doch mal gern anmerken. Ich wollte mir neulich eine Doku anschauen über den Wolfgang Beltracchi, seines Zeichens Kunstfälscher, und hat auch hier in Freiburg, wo ich gerade sitze, meine Villa gehabt. Und dann gab es diese ARD-Doku nur bei ARD Plus und nicht in der Mediathek. Da habe ich mal gemerkt, okay, ich muss jetzt hier nochmal zusätzlich zu meinen GEZ-Beiträgen nochmal so eine ARD Plus-Mitgliedschaft abschließen, dass ich diese ARD-Doku irgendwie sehen kann. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also da habe ich auch so gedacht, okay, muss das denn sein? Aber klar, Rundfunkbeitrag wird da auch mit einberechnet beim Steuerzahler-Gedenktag. Ja, also schon eigentlich verrückt, wenn man das mal sieht, ja, bis zum 13. Juli arbeitet man für den Staat. Klar, man kriegt natürlich auch Gegenleistung, nicht nur bei der GEZ, beim Rundfunkbeitrag, sondern natürlich auch bei den Sozialversicherungen. Ja, wenn man zum Zahnarzt geht, ja, so legt man sein Kärtchen hin und wird dann behandelt. Das ist in anderen Ländern auch nicht so. Also
solange nicht die Paschas die ganze Zeit da sitzen, wie auch ich mir sagen würde. Das ist nicht meine Meinung, ja. Ich zitiere ihn nur aus dem Wald.
Ja, das hat er wieder fairerweise zurückgenommen. So ehrlich muss man sein. Aber klar, die Gesamtbelastungsquote, wenn man jetzt hier im Bund der Steuerzahler glauben mag, ist natürlich mit über 50% schon brutal hoch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und du hast da also auch mal mit dem Bund, mit dem Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler telefoniert, habe ich gesehen.
Genau, wir haben da ein kleines Video gemacht, wo wir das so ein bisschen erklärt haben, was da eigentlich mit reingerechnet ist und eben auch auf die Thematik hingewiesen haben. Klar, es gibt natürlich Gegenleistung, aber nichtsdestotrotz ist natürlich, und das sind die Zahlen sind ja nicht an den Haaren herbeigezogen, ja. Man muss ja sich überlegen, von jedem verdienten Euro bleiben nach dieser Rechnung nur 47,1 Cent bei einem übrig. Also über die Hälfte, 52,9 Cent, gehen da an den Staat. Und wenn man so sieht, was der Staat da mit dem Geld macht, ist es natürlich dann auch manchmal Wahnsinn, wie viel man eigentlich abführen muss und was dann davon gemacht wird. Und ja, jetzt geht es ja eher in die falsche Richtung. Ich glaube 0,3 Prozentpunkte mehr Abgaben als noch letztes Jahr, trotz neuer Regierung, trotz versprochener und jetzt leider nicht eingehaltener Stromsteuersenkung für alle. Also wir laufen da in Deutschland, was die Belastungsquoten angeht, jetzt nicht unbedingt in eine Richtung, die international wettbewerbsfähig ist aus meiner Sicht.
Also das eine mit dem Wettbewerb, das ist sicherlich wichtig, aber ich finde es halt auch problematisch, wenn du, also wir haben ja gerade schon gesagt, man kriegt ja dann auch Leistungen für, ja, GEZ sicherlich ohne Frage, dass da irgendwo eine Leistung dahinter steckt oder natürlich auch das Rentensystem, aber es gibt ja dann immer irgendwelche anderen, die dann entscheiden, was du für Leistung kriegst und welche und wie, ne, also man könnte ja vielleicht auch selbst entscheiden, wie man seine Altersvorsorge macht oder welche Medien man von seinem Geld gerne konsumiert. Das sehe ich auch noch als zusätzliches Problem, dass es ja dann immer irgendeinen braucht, der für einen dann entscheidet, welche Leistung man jetzt bekommt. Und das entspricht zumindest irgendwie mehr meinem Verständnis, dass ich da als freiheitsliebender Mensch gerne die Entscheidung selbst treffen möchte. welche Leistung ich mit dem erwirtschafteten Geld dann beziehe, und das muss nicht der Staat für mich machen.
Ja, gibt sicherlich Pro- und Contra-Sachen. Das ist natürlich am Ende mitunter auch nicht schlecht, wenn es so eine globale beziehungsweise deutschlandsweite Krankenversicherung gibt. Da sind wir natürlich noch in anderen Ländern, wer wird das anders strukturiert. Also wer mal irgendwie in den USA war, da weiß man, wenn man da irgendwie, je nachdem, was man machen muss, ja, kann es sein, dass halt eine Krankheit, die ja unverschuldet ist für einen, dann einen wirklich wirtschaftlich in den Ruin ziehen kann, wenn man da nicht versichert ist. Also von dem her gibt es Pro- und Contra-Argumente, aber ich glaube, so viel darf man sagen, diese Belastungsquote muss unter die 50%. Ja, ich sage ja nicht, dass sie auf 10% muss, aber so 49 wäre doch mal super. Oder was meinst du?
Das wäre nächstes Jahr, dass du nächstes Jahr im Juni schon anrufen kannst, beim Rainer Holznagel.
Ja, ich glaube nicht, dass das so sein wird, aber man kann ja noch mal träumen. Hä?
Weil er schon ein ziemlich cooles Telefon hat. Ich weiß nicht, wer das Video nicht gesehen hat, aber mit Bild von dir drauf, ja?
Ja, ja, klar.
Also das wünsche ich mir natürlich auch, dass
Christian, muss halt mal investieren. Jetzt mit der degressiven AFA kannst du ja hier mal die Sachen anschaffen, ja?
Ja, du, ich habe, da musste ich dran denken, ich habe tatsächlich irgendwann 2018 bei uns im Büro alle Telefone, die noch so waren, also mit hier so einem Gerät, was auf dem Schreibtisch steht und wo man den Hörer in die Hand nimmt, habe ich in die Mülltonne geworfen, weil ich halt damals schon Videokonferenzen einführen wollte bei uns und so den Eindruck hatte, solange alle noch diese Telefone auf dem Tisch stehen haben, greift man immer lieber dazu, als dass man jetzt die Videokonferenz nutzt oder halt am Rechner dann das System nutzt, weil da hast du immer das Problem gehabt, oh, mein Headset geht noch nicht oder so. Deswegen habe ich die irgendwann alle demonstrativ mal in den Müll geworfen. Sowas gibt's bei uns nicht, ja. Aber trotzdem irgendwie ganz lustig, dass es solche Apparate gibt, wo dann so das Bild vom Anrufer erscheint, fand also, ich ganz cool.
Wer das Video nachschauen will, gibt's auf meinem Instagram-Kanal. Da sind auch noch mal ein paar ergänzende Infos mit detaillierten Zahlen zum Steuerzahler-Gedenktag drin. Ja, dann haben wir uns doch mal wieder gut auf den neuesten Stand gebracht. Ich glaube, das wird nicht unspannend in der Steuerwelt. Und dann, Christian, wenn du nichts mehr hast, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau so machen wir das, ja. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.